Ja, es gibt ja diese wunderschönen Geschichten, oder so eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater mit offenen Armen dasteht und ihn in die Arme schließt. Oder so wunderbare Worte wie, ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Da geht einem das Herz auf. Und dann gibt es in der Bibel auch so, ich nenne es dunkle Geschichten. Schwierige Geschichten, schwere Geschichten, schwere Kost. Aber ich habe gedacht, nach 4 Predigten zum Thema Liebe, wo ich euch so ein bisschen mit Liebe versucht habe abzufüllen, mag es mal was anderes leiden. Nein, es ist mehr wegen dem Fasten. Weil David fastet in dieser Situation und es ist für seine damalige Zeit eine seltsame Art, wie er das macht und doch sehr lehrreich auch für uns. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann vom Golgatha. Ein unglaublich schönes, altes Lied. Und in diesem Text heißt es, nun in heilgem Stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als der Sünder für Gerechte in des Todes Rachen ging. Und dieses stille Schweigen, dieses Stillwerden und irgendwo auch wie wo dieses immer eine Antwort geben und immer wissen, was richtig ist und immer genau wissen, was jetzt als nächstes kommt und wie man selber sein soll und wie Gott sein soll. Dieses stille Sein in einer Situation, hier im Text, jetzt also in diesem Liedtext vor dem Kreuz, wenn man etwas nicht versteht, ich denke, das steht uns manchmal gut an. Einfach mal zu sagen, da weiß ich nicht, warum Gott jetzt genau so handelt. Oder warum er das jetzt so zulässt. Oder warum er sogar aktiv ist. Denn diesen Text von David, den ihr auf dem Flyer habt, da lässt Gott nicht einfach etwas zu. Es heißt so unglaublich hart, dass David gesündigt hat, es wird ihm vor Augen gemalt. Es ist nicht einfach irgendwie so du hast ein bisschen daneben dich verhalten oder dem allgemeinen Verhaltenskodex entspricht jetzt nicht, was du tust, sondern er ist wirklich daneben gewesen. Und er könnte einfach so mal flups die 10 Gebote nach vorne nehmen und da würde es heißen, du sollst nicht begehren und David hat begehrt. Und es heißt, du sollst nicht Ehe brechen und David hat die Ehe gebrochen. Und dann heißt es, du sollst nicht morden und David ließ morden. Und für Gott war es, wie wenn er selber die Hand erhoben hätte. Und was vielleicht die Zuspitzung von all dem ist dann sagt ihm der Prophet Nathan, er sagt ihm, du hast Gott verachtet. Und wenn wir über Fehlverhalten nachdenken, dann ist es manchmal so ein bisschen, ja, der eine findet das richtig, der andere findet das richtig. Ja, jeder soll es so ein bisschen so machen, wie er will. Und hier, oder wenn es um Gott geht, dann ist Gott die Autorität. Und er sagt, das geht nicht. Und gell, wenn wir uns überlegen, ja, wir wollen das ja auch nicht. Wir wollen nicht, dass wir umgebracht werden. Wir wollen nicht, dass uns etwas genommen wird, was uns gehört. Wir wollen nicht, dass unsere Ehe von anderen zerstört wird. Das wollen wir nicht. Und wenn Gott sagt, das geht nicht, dann macht er eigentlich genau das, was wir brauchen. Er macht einen Schutz um die lebenserhaltenden Dinge herum. Und wenn man da durchspricht, dann ist es nicht nur eine Frage zwischen dir und mir oder eine Frage, die nur mich was angeht, sondern dann ist das immer etwas, was Gott direkt angeht. Es ist, um das bildlich zu sagen, so wie wenn man Gott ins Angesicht spucken würde. Es ist so Wie wenn man Gott sagt, was du machst, interessiert mich überhaupt nicht. Und was du sagst, interessiert mich überhaupt nicht. Und alle, die Eltern sind und vielleicht mal Teenager gehabt haben, die wissen oder immer noch haben, die wissen, wie schmerzhaft das ist, wenn man das Beste für das Kind möchte und irgendwann sagt das Kind, du kannst erzählen, was du willst, ich mache jetzt, was ich will. Oder vielleicht noch deftiger dreinreden. Gott verachten, Gott nicht ehren, nicht achten, das ist, was Nathan, der Prophet, dem David vorwirft in dieser Situation. Und im Text heißt es dann so ganz simpel, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und ist so bezeichnend, oder? Es ist nicht, der Name der Frau wird nicht genannt, sonst wird genannt, was eigentlich das richtige Verhältnis wäre. Bathseba gehört zu Uria. David hat sie sich genommen. Das Kind ist einfach Urias Kind eigentlich, oder die Frau zumindest, Urias Frau, so muss ich sagen. Und es wurde todkrank. Und jetzt kommt etwas unglaublich Krasses. Wenn man den Text im Zusammenhang einfach so mal überfliegt, fällt das oft gar nicht so wirklich auf. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte. Oder Nathan, der Prophet, kommt zu David, erzählt ihm eine kleine Geschichte und David sagt, ja, das geht überhaupt nicht. Und Nathan sagt ihm dann einfach, aber du hast genau das gemacht. Du bist der Mann, der solch böse Dinge tut. Und dann fährt es ihm ein, aber es bewegt sich nichts in seinem Leben. Erst in dem Moment, in dem sein Sohn krank wird, erst in dem Moment fährt es ihm in die Glieder. Erst in dem Moment, da geht David auf die Knie und bittet um Vergebung. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo ihr einfach denkt, ja, ich komme mit meinem Fehlverhalten davon. Es ist darum ein krasser Text, weil wir uns gewohnt sind heute, die Gnade, die Vergebung, die Liebe Gottes so überschwänglich zu betonen. Aber es gibt auch eine Konsequenz. Ich sage das mal ganz einfach, ganz lapidar. Und natürlich kannst du ein Leben lang rauchen. Verbietet dir niemand. Aber wenn dann deine Lunge nicht mehr okay ist, habe ich letztes Mal schon ein blödes Wort genommen, muss ich nicht nochmal brauchen. Wenn deine Lunge dann nicht okay ist, ja, dann kannst du schon auf die Knie gehen und sagen, Gott, gib mir eine neue Lunge, damit ich weiter rauchen kann wie bis jetzt. Kann man machen. Und ich sage nicht mal, dass Gott das nicht kann. Natürlich kann er die schwarze Lunge, die geteerte Lunge wieder naturalisieren. Viel besser, als wir das mit unserer Natur können. Aber manchmal müssen wir auch einfach die Konsequenzen unseres Tuns tragen. Das ist unglaublich hart. Man darf es fast nicht aussprechen. Oder ich getraue mich manchmal fast nicht, das auszusprechen. Ich habe Momente in meinem Leben, wo ich genau weiß, da trage ich etwas von dem mit, was in meinem Leben falsch gelaufen ist oder vielleicht sogar was in meiner Familie falsch gelaufen ist. Und ich trage das. Und ich kann es versuchen abzuschütteln, aber ich weiß, das geht nicht. Ich muss es tragen. Es gehört zu meinem Leben. Und dann ist immer gerade die nächste Frage, ja, ist man dann verloren? Wenn Gott nicht vergibt, nein, das ist eine andere Frage. Ist eine ganz andere Frage und wir kriegen das manchmal nicht zusammen. Entweder ist alles gut oder alles schlecht, oder wir sind zwar sehr, sehr farbenfroh unterwegs und doch manchmal sehr schwarz-weiß in unserem Denken. Nein, David ist nicht verloren. Ich bin überzeugt, wir werden David im Himmel sehen. David ist ein unglaublicher Mann Gottes und nicht, weil er alles richtig gemacht hat, ist er so ein krasser Typ. Nicht, weil er in allem immer auf dem guten Weg geblieben ist, ist er so im Vordergrund oder im Fokus oder so hervorgehoben, sondern weil er in all seinen Schwächen, in all seinen Versagen an einem festhielt. Ich gehöre zu Gott. Trotzdem. Und wenn Gott mich hart anfasst, wenn Gott mich züchtigt, wenn Gott mit mir umgeht, wie ich es kaum ertrage, dann renne ich nicht von ihm weg, sondern dann gehe ich noch mehr zu ihm hin. Wenn ich selber Fehler mache, dann versuche ich sie zuerst zu verstecken, aber wenn es nicht geht, dann gehe ich zu Gott und kehre um zu ihm und er bleibt mein Gott. Und was David hier in diesem Text macht, sind zwei Dinge. Zuerst erkennt er, was in seinem Leben falsch gelaufen ist. Das ist aus Psalm 91, kann man das gut dann nachverfolgen. Und dort heißt es, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und das Zweite ist das, was hier oben dran steht. Er sagt, sei mir gnädig. Und das ist immer der gleiche Weg. Ich erkenne, was falsch ist. Manchmal muss man es mir sagen. Manchmal muss Gott auch in meinem Leben etwas verändern, dass plötzlich in meinem Erkenntnis aufwächst, hey, da stimmt was nicht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, sie ist Ernährungsberaterin, habe ich ihr gesagt, ist das nicht sehr frustrierend? Da kommen die Leute zu dir und sagen, ja, ich möchte gern weniger Gewicht haben. Und dann sagst du ihnen, ja gut, du könntest das, das und das und das machen. Und es gibt ein Plänchen dafür. Und dann gehen die Leute nach Hause und machen es nicht. Und da habe ich gedacht, hat sie gesagt, ja, das ist so, aber natürlich, sie müssen ja auch was bezahlen, oder wenn sie was bezahlen, sind sie motivierter. Ihr Mann ist Physiotherapeut, er lebt das Gleiche, oder? Die Leute dort, er knetet sie durch, alles ist wieder super und dann gehen sie nach Hause und vergessen ihre Übungen. Und es ändert sich nichts. Und das ist manchmal so der Gedanke auch, und ich erlebe das im Gespräch mit Menschen oft so. Ja, ich möchte, dass etwas anders wird in meinem Leben. Ja, was dann? Ja, ich möchte, dass es wird wie früher. Ich möchte auch so fit sein wie mit 20. Da konnte ich Bäume ausreißen. Musste nicht mal drüber nachdenken, ob ich den dicken oder den weniger dicken nehmen soll. Aber die Zeiten sind vorbei. Da konnte ich eine Nacht durchmachen und die nächste Woche war locker. Aber die Zeiten sind vorbei. Es wird nicht mehr wie früher. Und darum ist es wichtig, dass man sich auch bewusst wird, was soll dann wirklich passieren? Und hier David, er erkennt, was falsch ist und er sagt es konkret mit Namen. Das ist der Weg zum Heil, das ist der Weg zur Veränderung. Nicht einfach, ja, es soll wieder gut werden. Nicht einfach denken, ja, Gott kann ja mal ein Auge zudrücken, sondern konkret vor Gott kommen und aussprechen, da habe ich was falsch gemacht. Das ging so nicht. Tut mir leid. Und nochmals, das ist, was David auszeichnet als Mann Gottes. Dass er ein Herz hatte, das offen blieb für Gott, auch in den Situationen, die er nicht verstanden hat. Und dann geht er hin. Und neben dem Beten, da fastet er. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie das ist mit dem, ich versuche euch das mal an einem Bild zu zeigen. Komm, ein langes Kabel. Komm. So. Ja, der Stuhl da. He? Also, stellt euch mal vor, ihr betet. Beten ist eine tolle Sache. Das ist wie Gitarre spielen. Und ihr betet richtig intensiv. Das ist Beten. Ist gut. Ihr hört es, oder? Gut. Jetzt muss er mich natürlich aufdrehen. Ist gut? Okay. Also, Fasten macht das mit euren Gebeten. Besser, oder? Also ich weiß, für die alten Leute vielleicht nicht unbedingt für die Ohren und so, aber besser. Für alle, die die Gitarre spielen, so muss es tönen. Ich könnte hier noch den Verzerrer reintun, würde es noch ein bisschen mehr crunchen, aber so muss es tönen. Und das macht Fasten. Ich weiß, das Bild hinkt total, ist sicher auch nicht das Beste, das ich mir jemals ausgedacht habe, aber das Einzige, das mir in den Sinn gekommen ist. Beten ist wie mit mehr Intensität sich reinlegen. Und das macht da der David. Er geht hinein ins Gebet und er sagt, es gibt nichts Wichtigeres jetzt, Gott, als dass du mich erhörst. Es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Essen, boah, total überbewertet. Jetzt geht es nur darum, dass du in mein Leben hineingreifst. Das brauche ich. Und das machen die Leute, wenn sie beten und fasten. Und ich sage nicht, dass Fasten ohne Beten nichts wert ist oder umgekehrt auch nicht, aber um das geht es. Um diese totale Intensität und um das eigentlich all in hineinlegen. Ich gebe alles nur, damit du mich jetzt hörst. Er sucht, heißt es in diesem Text, er sucht Gott. Und wenn die Menschen in der Bibel Gott suchen, tun sie das oft mit Fasten und Beten. Wir suchen manchmal auch Gott. Wir suchen ihn manchmal im YouTube. Manchmal suchen wir ihn in Büchern, wenn wir ein bisschen älter sind. Wir suchen ihn in Botschaften, die wir hören können. Wir suchen ihn an Konferenzen. Wir suchen ihn, ich weiß doch auch nicht. Wir möchten einfach von Gott oftmals Antworten haben. Aber ich glaube, wir sind nicht bereit, diese Schritte zu tun, die Generationen vor uns getan haben. Dieser Schritt wie David hier, der sagt, ich will eigentlich jetzt nichts anderes als einfach vor Gott sein. Die ganze Nacht. Und er wacht inständig mit großer Intensität. Er verzichtet auf Komfort, er verzichtet darauf, in sein schönes Bett sich zu legen. Er liegt auf dem Boden. Er wäscht sich nicht, all das, also nicht jetzt, dass ihr das machen sollt, euch nicht waschen. Ne? Mir vor kurzem, also vor einem halben Jahr jemand gesagt, ja, da gibt es ja so Deos, die versprechen 24 Stunden oder 3 Tage Schutz. Und wenn man so in Zürich im Tram ist, dann merkt man, da gibt es Leute, die glauben das auch. Also das ist vielleicht nicht das gute Vorbild, aber diese Intensität, dieses Alles oder Nichts, dieses um jeden Preis will ich jetzt zu Gott kommen. Das bringt das Fasten, das bringt das Wachen. Und darum machen das alle geistlichen Leute durch alle Generationen hindurch. Ihr könnt irgendjemand nehmen, irgendeine Biografie hervorklauben. Die meisten entweder schreiben sie es oder sie schreiben nichts, aber die meisten machen das. John Wesley zum Beispiel, 2-mal in der Woche gefastet, einen Tag lang. Und einfach nur als Beispiel, oder auch andere Leute. Und dieses Verzichten auf Annehmlichkeiten, dieses sich selbst nicht mehr so wichtig nehmen, seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr so wichtig nehmen, ist etwas ganz Schwieriges für uns heute. Ja, das mich strählt es manchmal fast ein bisschen nach hinten, oder wenn ich dann die Leute höre und sie sagen, ja, ich mache jetzt ein Social Media Fasten für einen halben Tag. Und es ist so schwierig. Und ich muss euch einfach sagen, super, wenn ihr auf etwas verzichtet. Aber wenn wir über Fasten reden, ich gehe noch mal eins zurück, wenn wir über Fasten reden, dann lesen wir in der Bibel immer Verzicht auf Nahrung und Trinken. Ganz einfach, das ist Fasten. Alles andere ist Verzicht und Verzicht ist gut. Nochmals, man kann auf alles verzichten. Ihr könnt auch mal einen Monat auf euer Auto verzichten und nur zu Fuß gehen. Dann braucht ihr auch das ÖV keinen Strom und keinen Diesel. Und das hat mehr Platz. Kann man alles machen. Alles super. Ihr könnt auf Fernsehen verzichten. Ihr könnt auch verzichten, irgendwas machen. Aber Fasten ist Verzicht auf Nahrung und auf Trinken. entweder oder miteinander. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen, denn es gibt viele Begriffe, die wir haben, die werden einfach durch die Zeit hindurch so verwässert. Und es wird immer mehr so, alles wird plötzlich Fasten. Oder es ist Fasten, wenn ich weiß auch nicht, einen Tag nicht arbeiten gehe, mache ich Arbeitsfasten. Oder so. Einfach, man kann alles fasten heutzutage, aber das ist Verzichten, oder wenn man nicht in die Schule geht, das wäre auch mal was. Hä? Es ist jetzt Fastenzeit, lieber Lehrer, ich faste jetzt die Schule. Nein, das ist kein Fasten, das ist einfach Schulschwänzen oder eben Verzicht auf was Gutes, was dir der Lehrer mitgeben will. Ich hoffe, das ist einigermaßen durchgekommen, und David steigt zu 100% in den Gebetskampf ein. Und wenn es später dann im Jakobusbrief heißt, das Gebet erreicht vieles, wenn es ernstlich ist, dann ist genau das gemeint. Dieses Fokussiertsein. Ja, ich habe mir heute Morgen nochmal überlegt, der Text ist nicht ganz so toll für mich jetzt, wie ich ihn gern haben möchte, denn Gott muss nicht, auch wenn wir 100% reinlegen. Gott muss nicht, auch wenn wir 30 Tage fasten, was so die Obergrenze ist, oder 3 Tage kein Wasser trinken, was auch die Obergrenze ist, keine Flüssigkeit zu uns nehmen. Gesundheitlich gesehen, ich meine, es gibt immer Leute, die machen mehr, aber einfach, was noch vernünftig ist für normale Menschen wie dich und mich. Gott muss nicht. Und David tut alles, aber Gott lässt sich dadurch nicht manipulieren. Wir werden am Dienstag in der Bibelstunde, im Bibelgespräch, dann auch Situationen anschauen, wo Gott tatsächlich hörte auf das Fasten der Leute, aber hier nicht. Nochmals, manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen. Das ist hart. Aber es ist einfach noch nicht Paradies hier auf Erden. Es ist tragisch. Ich hätte auch lieber so, ich denke mir ja immer, wenn ich so diese Bilder sehe, sind sie jetzt von Renoir oder so, diese Südseebilder. Es gibt ja einen bekannten Maler, der so diese schönen Südseebilder malt, denke ich immer, ja, der hat das Paradies gemalt. Nein, er macht doch die Rosen. Ich bin nicht so, ihr könnt es mal noch googeln. Es ist einer dieser Impressionisten, auf jeden Fall. Und auch der größte Gebetskampf ist keine Garantie, dass Gott erhört. Das muss uns einfach bewusst sein. Es gibt Momente, da lässt Gott sich nicht umstimmen. Warum? Das werden wir ihn im Himmel fragen. Warum er nicht gehört hat, dass die Christenheit in der Schweiz dafür gebeten haben, dass die Fristenlösung nicht eingeführt wird, und sie wurde trotzdem eingeführt, müssen wir ihn fragen. Weiß ich nicht. Die Leute um ihn herum sind über sein Verhalten total erstaunt. Und zwar darum, weil er anders handelt, als sie sich gewohnt sind. Normalerweise lebt man, und wenn jemand stirbt, dann fastet man und ist traurig und jammert und holt die Klageweiber dazu, und dann ist ein großes Wehklagen und traurig und dunkel und schwer. Und David macht es gerade anders. Er hat gekämpft, 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 und als nichts mehr zu machen war, da steht er auf und sagt ganz lakonisch, ich kann ihn nicht erwecken. Ich werde ihn zwar wiedersehen im Himmel, aber er kommt nicht zu mir zurück. Ich werde bei ihm sein, aber er wird nicht mehr zu mir zurückkommen. Und was in diesen einfachen Worten und in seinem Verhalten heraussticht für mich, ist so dieses, ich beuge mich unter den Willen Gottes. Auch wenn ich es total falsch finde, wenn es mir ein Riesenloch in mein Herz reißt, wenn es unglaublich schwierig ist, ich sage trotzdem, Gott ist mein Gott und bleibt mein Gott. Und David steht auf, wäscht sich, zieht schöne Kleider an, geht in die Gegenwart Gottes und betet an. Jetzt einfach, Andreas, du bist ja unser Chef-Worshipper, Chef-Lobpreiser. Darf ich so sagen? Ich habe gestern meinem Freund gesagt, ja, wir haben einen, der ist für uns Lobpreis zuständig. Und das ist so ganz anders, oder? Als man so Lobpreis normalerweise definiert oder sieht, oder? Wenn man so überlegt, oder? So diese großen Lobpreisorganisationen, Bethel Church, Hillsong, um die Großen aus Amerika zu nehmen, das ist immer Fest. Es ist immer Party. Du kommst zu Gott und siehst, yeah, cool, wir sind mit Gott unterwegs, alles ist gut. Es sind auch meistens junge Leute, die dort sind. Die haben die Härten des Lebens noch wenig erfahren. Und was hier David macht, das ist Anbeten. Anbeten heißt, ich erkenne, dass Gott über mir steht und ich weiß, ich stehe in Verbindung mit ihm. Ich weiß aber, da ist ein Unterschied. Er ist Gott und ich nicht. Und auch wenn Jesus Christus diesen Unterschied überwunden hat und uns in die Gegenwart Gottes nimmt, ist Gott immer noch Gott und ich bin Mensch. Und es ist immer noch so, dass ich nicht befehlen kann, was auf dieser Welt geschieht, sondern Gott. Amen. Auch in deinem Leben? Manchmal ist es wirklich hart. Es ist manchmal wirklich unverständlich, wie Gott handelt, mit uns persönlich handelt. David betet an und er sagt damit nichts anderes als, ich demütige mich unter die starke Hand Gottes. Ist eine andere Art von Anbetung, als einfach nur ein bisschen Halleluja machen. Es ist diese Anbetung, die das Herz Gott hinlegt und sagt, hier ist mein Herz, ich gehöre dir. Auch mit meinem Schmerz, mit meinem Leid, mit meiner Trauer, mit meinem Unverständnis, vielleicht sogar mit meinem Zorn über dein Handeln, ich gehöre dir. Und er geht hin und tröstet Bathseba, macht er auch erst jetzt. Und dann sind sie zusammen und sie schlafen miteinander, gehen ins Bett miteinander und dann bekommen sie einen Sohn. Und wisst ihr, wie dieser Sohn heißt? Salomo. Was hört ihr, wenn ihr Salomo hört? Friede. Shalom. Natürlich ist er weise, aber der Name, den David ihm gibt, ist Friede. Warum Friede? Weil er in diesem Bekommen eines Sohnes von dieser Frau, der Bathseba, merkt, Gott ist mir wieder zugewandt. Er hat sich nicht von mir verabschiedet. Ich habe mich zeitweise von ihm verabschiedet, aber er ist immer noch da. Und es fängt neu an. Das ist der Gnadenaspekt in diesem Text. Gnade ist nicht einfach so, dass alles immer zack, glatt wieder gut wird, sondern manchmal geht es auch tief hinunter und kommt dann wieder hoch und dann macht Gott weiter. In der Karwoche, Montag bis Donnerstag, werden wir uns an 3 Terminen jeden Tag treffen zum Gebet, wenn du willst. Timon hat vor einem Jahr, war es etwa, geschrieben, wenn du dich mal fühlen möchtest wie in der ersten Gemeinde, dann komm in diese Gebetszeit. So, sinngemäß. Warum? Weil wir uns täglich treffen, weil wir täglich zusammen sind. Ich weiß, Fasten und Beten hat bei uns nicht diese Tradition. Ich habe heute gesehen, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Irgendwo, da, genau. Monika, in Indien wird viel gefastet, gell? Ich merke das immer, ich habe ja einen Freund, dessen Schwiegermutter ist aus Indien. Ich habe sie kennengelernt, weil sie damals in Geis ins Fastengebet kam. Wir haben gefastet, zack, sind die Inder da. Sie fasten und beten. Ja, wir denken immer nur, was können wir morgen essen? Nochmals, Essen ist super, oder? Ich esse auch unglaublich gern, einfach nicht mehr so viel am Abend. Und das fällt mir einfach auf, das ist bei uns kulturell ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kannst du es mal einfach für eine Mahlzeit probieren. Mal über Mittag oder an einem Abend, nichts zu Abendessen und dann kommen und dann mitbeten, mitfasten. Vielleicht schaffst du es auch mal einen ganzen Tag. Und wenn es nicht geht, dann machst du es nicht. Und wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, dann frag deinen Arzt und Apotheker, ob das geht oder nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Ich weiß einfach, dass Gott große Dinge tut in den Momenten, wo wir uns ihm nähern. Und das Große in diesem Text ist, dass der Salomo der weiseste und mächtigste König Israels wurde. Nicht der Beste, aber der mächtigste mit dem größten Reich. Also Gott kann große Dinge tun, wenn wir uns zu ihm wenden. Wir beten zwischen 6:30 und 7 in der Stille. Was heißt das? Ich mache euch so Bibelkarten, kann jeder einen Vers dann vorlesen und lassen uns vom Wort Gottes ins Gebet hineinführen. Über Mittag werden wir Gebetsanliegen verarbeiten. Ich sage das mal so ganz trocken. Ihr könnt hinten eure Gebetsanliegen in diese Kiste, Kartonschachtel schmeißen und wir werden sie dann hervorkramen, werden uns hier auf das Sofa setzen oder auf die Stühle oder knien, wie wir wollen und werden die Anliegen vor Gott bringen für dich. Wenn du dabei bist, gut, wenn du nicht kannst, auch gut, wir beten so oder so. Denn wir möchten, dass Gott in deinem Leben etwas bewegt. Wir treffen uns am Abend und das machen wir immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, dass wir einen Abend machen werden, in dem wir nur danken, einen Abend, in dem wir vor allem auch stille sein wollen, einen Abend, in dem wir uns Gott hingeben mit einem körperlichen Gebet und der Donnerstag wird das Abendmahl sein, feiern wir Abendmahl zusammen. Wir feiern kein Abendmahl am Karfreitag oder an Ostern, sondern am Donnerstag. Könnt euch selber überlegen, warum. Hat alles seinen Grund. Nochmals, wir können Gott nicht zwingen. Aber wenn es doch so einige Indizien dafür gibt, dass Gott hört, wenn wir beten und vielleicht noch intensiver zuhört, wenn wir dazu fasten, dann wäre es doch einfach sinnvoll, das zu tun. Würde ich meinen. Lasst uns aufstehen für ein kurzes Gebet. Herr, so stehen wir vor dir in unserer Schwachheit und in unserer auch Zerbrechlichkeit und wir suchen dein Angesicht, deine Gegenwart. Auch jetzt, wenn wir vor dir stehen und diese Lieder singen, dir entgegensingen, Herr, wir öffnen unser Herz für dich, wir suchen dich. Es geht nicht um die Melodien, es geht nicht um die Leute, die sie geschrieben haben, es geht nicht darum, ob es alles gut klappt oder nicht, sondern wir möchten gerne dich ehren, auch mit unserem Gesang, auch mit den Worten, die wir vor dir in diesen Liedern aussprechen. Herr, komme uns nahe in diesem Moment. Amen.